Staatsakt, ihr habt euch direkt fürs Debütalbum das größte Indie-Label ja, überzeugt, euch unter Vertrag zu nehmen. Wie habt ihr es geschafft? Wie habt ihr es dazu bekommen?
Die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, die ist ganz schön tatsächlich. Das ist fast romantisch, eine romantische Geschichte. Wir sind nämlich dahin gelaufen zum Label in Berlin und haben unsere Demo-CD, wollten wir einwerfen. Das war nur an einem Samstagmittag, ist in der Regel niemand im Label da. Es war eine große Ausnahme, dass der Maurice da war, der Labelchef. Und weil die Briefkästen nicht außen im Haus waren, sondern innen, mussten wir klingeln. Und großes Glück war, dass eben der Maurice aufgemacht hat. Der hat dann hat uns reingelassen. Wir haben irgendwie 3-4 Sätze gewechselt. Und er hat gesagt, er wird sich das anhören. Das hat er dann gemacht und fand das toll, hat irgendwie gesagt, wir müssen eine Platte machen irgendwann und dann standen wir eigentlich seitdem immer im Kontakt, haben Mails geschrieben, bis wir dann die Platte aufgenommen haben. Das hat dann noch gedauert, aber ja, so einfach war das tatsächlich bei uns.
Ich wollte gerade sagen, so einfach kann es gehen.
Ja.
Glück gehabt.
Ja.
Ihr seid ja aus Essen. Alle drei nehme ich an, ne?
Wir wohnen da, ja.
Ja, Essen, also ich kenne aus Essen nur einen musikalischen Act, den ich wiederum sehr brillant finde, Vomit Heat. Ich weiß nicht, ob der
den kennt. Ja, das ist ein Freund von uns.
Brillant.
Der Nilsi.
Ja. Nilsi, genau.
Finden wir auch.
Sonst kenne ich aber ehrlich gesagt nichts. Und ich meine, es ist ja doch ein recht dichtes Gebiet, da wohnen viele Menschen. Ja. Also gibt es noch andere?
Kennst du Creator oder Namen? Kreator?
Was machen die für Musik?
Weltbekannte Metalband.
Ah ja, ist nicht so mein Genre, aber ja.
Unser ist auch nicht, aber das ist, die sind halt irgendwie, das ist halt so eine große, bekannte Band, die aus Essen kommt.
Und wie heißt der Flamenco-Gitarrist? Rafael Cortez.
Ja. Rafael Cortez ist auch in der...
Weltbekannter, der offizielle Nachfolger von De La Lucia.
Paco?
Paco, ja.
Ja.
Den gibt's noch. Und ich habe jetzt gelesen, es gibt so eine Hip-Hop-Gruppe aus Kupferdreh.
Echt? Ja. Ah, die machen auch im Moment gerade Zeug, ja, ne? So ziemlich billige Party-Mucke.
257, ne?
Genau. Ja, genau.
Ah.
Ja.
Okay. Aber ich glaube, da kann man das Ruhrgebiet schon mit reinnehmen. Und dann gibt es Herbert Grönemeyer aus Bochum.
Genau, und abgesehen von so bekannten Sachen gibt es halt irgendwie gute Sachen, die aber noch relativ unbekannt sind. Also auch befreundete Bands von uns. Transport ist eine Band, bei der spielt der Nils auch mit, der Vomit Heat. Und Nassau, das sind ist auch so ein Kreis an Freunden und Musikern, die in wechselnden Besetzungen unterschiedliche Projekte zusammen machen. Also in Mülheim gibt es fast sowas wie eine kleine Szene, die sehr aktiv ist und coole Sachen macht. Aber das kennt man vielleicht nicht unbedingt über die Landesgrenze NRW hinaus so.
Mülheim direkt. Fällt mir noch Helge Schneider ein.
Ja, Helge.
Als Musiker,
ja, klar.
Als Musiker bezeichnen muss.
Legende, ja.
Aber das sind halt auch schon so ältere Semester. Also gerade jetzt so diese jungen Bands, finde ich, kommen da gar nicht so raus aus dem Pott.
Ja, wir jetzt, ne?
Ja.
Also
International Music.
Genau. Wer kommt denn aus Freiburg?
Wollen wir jetzt nicht drüber reden, anderes Thema. Chefcat, glaube ich. Chefcat?
Fatcat.
Fatcat, Entschuldigung. Fatcat, sagt ihr das? Der ist jetzt, glaube ich, auch mittlerweile, also geht durch die Feuilletons. Hip-Hop?
Ja, mehr Big Band, mehr so die, naja, sind ja schon ewig dran.
Nee, aber Ruhrpott, würdet ihr sagen, dass, ich meine, das... Ja, es ist ja doch so ein ganz typische Region oder das Revier oder wie man so nennt. Würdet ihr sagen, das macht was mit Musik oder mit so einer Musik- und Kulturlandschaft? Oder wird es einfach nur von außen zugeschrieben, sowas?
Ich würde sagen, es ist immer abhängig ein bisschen, also es hat immer einen Einfluss darauf, wo man sich befindet, auf die Musik und auch auf alles, was man so tut. Für uns, wir sehen uns gar nicht so unbedingt als Ruhrpott-Band. Es ist nur mal so, dass wir da alle wohnen. Und es wurde aber so ein bisschen dann zugeschrieben, dass das so ein Ruhrpott-Album sogar ist, haben manche Leute gesagt. Ist aber nicht unbedingt so gedacht. Es entsteht, ist natürlich dort entstanden, aber ich denke, es hätte auch überall anders entstehen können.
Ja, man will das dann auch immer so sehen, ne?
Ja, es ist halt wirklich so, wenn wir jetzt drüber nachdenken, wer alles aus dem Ruhrgebiet kommt, fällt den meisten Leuten nicht so viel ein. Und tatsächlich ist es so, dass halt die Großteil der Bands kommen eben aus Städten wie Berlin oder Köln und sowas. Und dann ist es schon was Besonderes, wenn eine Band irgendwie aus einem Ort kommt, den man jetzt nicht so auf dem Schirm hat, als den kreativen Hotspot Deutschlands irgendwie.
Ja, aber ich glaube, wenn man so drüber nachdenkt, dann hängt natürlich die Musik davon ab, wo man wohnt und welche Räumlichkeiten man zur Verfügung hat. Also wir haben früher in so einem Hochbunker geprobt, auf engerem Raum als jetzt. Und da haben wir, glaube ich, ein bisschen rockigere Musik gemacht, haben wir immer drüber geredet. Das hat jetzt nicht direkt mit dem Ruhrpott zu tun.
Ja, aber genau, das könnte ja.
Ein Album aus Essen würde sich immer anders anhören als ein Album aus der Bretagne. Ist jetzt meine These.
Ja, ich sag's ja auch, es hat auf jeden Fall Einfluss darauf, aber. Das ist jetzt nicht so, ja, weiß ich nicht.
Das ist nicht das Entscheidende unserer Musik ist nicht, dass wir in Essen wohnen, sondern dass wir die drei Freunde sind und Musiker, die wir sind, würde ich sagen.
Ja. Aber in einem Video habt ihr ja auch, also spielt ja auch deine Gegend, ne? Also in Für alles. Mhm. Ist das in Essen irgendwo? Oder?
Ja, das ist Schurenbachhalde im Essener Norden. Das ist ein spektakulärer Ort, natürlich. Also das sind dann auch so Sachen, das haben wir jetzt nicht, wir sind da nicht hingegangen, um irgendwie, das ist keine Auseinandersetzung mit dem Ruhrgebiet, irgendwie mit der Industrievergangenheit oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach ein spektakulärer, toller Ort. Den würde es vielleicht, wenn wir in Lübeck wohnen, würden wir uns vielleicht an irgendwie so eine ans Meer stellen oder so. Also es ist irgendwie ein sehr natürlich charaktervoller und stimmungsvoller Ort gewesen. Und das war eigentlich schon alles, für alles.
Ich finde ja auch, man projiziert immer aufs Ruhrgebiet so gewisse Features. Also ich bin in Essen-Werden zur Schule gegangen. Und, und ich finde aber, es gibt schon, also das stimmt einfach irgendwie, nicht jedenfalls für die jüngere Generation, wir bekommen nichts mit, so ja, Kohleabbau, bla bla bla, mein Opa war vielleicht noch dort, aber das hat mich nie beeinflusst, aber ich finde schon, dass das Ruhrgebiet so seinen eigenen Flow hat und, also ich, wie würdet ihr sagen, spiegelt sich das vielleicht in der Musik wieder, wenn ihr sagt, es passiert einfach in dem Ort, in dem ihr seid?
Mhm. Ja, irgendwie der Flow, der spiegelt sich im, also auch da, finde ich, ist es wieder schwer, so eine direkte Gleichung aufzustellen. Natürlich, der Flow, der spiegelt sich im Leben wieder. Es ist absolut so, dass das Ruhrgebiet seinen eigenen Charakter hat, total. Und irgendwie ganz viel von dem Charakter ist sehr, sehr liebenswürdig, finde ich zum Beispiel. Also wir fühlen uns da sehr wohl. Genau. Und das ist irgendwie, das ist eigentlich fast immer präsent im Alltag auch, dass man sich im Ruhrgebiet befindet. Deswegen hat es, wie wir schon gesagt haben, natürlich irgendwie Einfluss auf die Musik, die man macht. Aber so ganz direkt das auszumachen, wüsste ich nicht.
Ich glaube, die wichtigste Rolle ist einfach, dass wir uns da total wohlfühlen, dass wir uns da zusammen gefunden haben, Peter und ich wiedergefunden und Joel kennengelernt und das hat natürlich auch mit den Charakteren zu tun, die wir sind, die sich vielleicht in Großstädten wie Berlin nicht so wohlfühlen würden wie in Essen. Und da, also wir wohnen unglaublich gerne da. Ich gehe total gerne bei Döbel in der Bäckerei frühstücken morgens und einfach da sitzen und so Käffchen trinken. Das sind halt die Sachen, die unsere Privatleben sehr beeinflussen und auch irgendwie dann eine Riesenrolle darin spielen, wie wir uns fühlen, aber so diese Verbindungen zu der Musik sind dann tatsächlich erstmal indirekt.
Ja, International Music, der Name, ich meine, in diesem Pressetext steht nicht googelbar, aber das war wahrscheinlich jetzt nicht die Intention, die dahinter steht. Ich finde es so ein bisschen, es hat was Paradoxes, weil ihr ja auf Deutsch singt und dann International Music, könnte man das als so eine Art Statement auch gegen so ein nationales oder Nationalismus verstehen, dieses International?
Es war nicht so gedacht, aber so könnte man, kann man es natürlich verstehen. Oder was würdest du sagen, Joel?
Ja, also ich würde es auch so verstehen auf jeden Fall. Kann man machen. Es war eher so ein bisschen als, sollte so ein bisschen großkotzig auch klingen und nach so einem großen Ganzen, dass ich eben, aber das stimmt schon, dass ich nicht so auf Nationalität bezieht, sondern eben auf was Größeres.
Ja, genau. Also eigentlich würde ich hier schon auch recht geben. Also es ist schon irgendwie kein Zufall, dass es international ist. Also die, genau, das ist irgendwie das Gefühl, was da raus spricht, das ist irgendwie ein offenes. Ich würde das halt allgemeiner sehen, als jetzt nur auf irgendwie als politisches Element oder so auf nationaler Ebene bezogen. Aber es ist auf jeden Fall ein sich offen darstellender Bandname, finde ich irgendwie. Mhm.
Wollt ihr dann auch raus? Wollt ihr auch international erfolgreich sein? Geht es dann mit deutschsprachiger Musik? Könnt ihr eurem Namen gerecht werden vielleicht?
Ja, wir haben schon mal in anderen Ländern als Deutschland gespielt, auf jeden Fall. Ganz gut, weiß ich auch nicht.
Schweiz und Österreich. Ja.
Und bald auch Luxemburg.
Ja, und bald auch Frankreich.
Ja, ja, tatsächlich, das ist voll spannend auf jeden Fall. Und eine befreundete Band aus der Schweiz, die... wenn man vor dem Mikro sitzt.
Klaus-Johann
Grobe. Die sind tatsächlich auch mit deutschsprachiger Musik in den Vereinigten Staaten erfolgreich. Finde ich total beeindruckend. Und, klar, sowas hat man irgendwie im Auge, aber jetzt, wir haben erstmal ein Album rausgebracht.
Ja.
Piano.
Ja, aber was so ein bisschen was Urdeutsches, sag ich mal, steckt ja schon musikalisch zumindest drin. Also ich habe ganz viele Krautrock-Anleihen. Ich meine, das ist ja schon, das ist die deutsche Independent-Musik.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt keinen global verwertbaren Pop im Hinterkopf irgendwie, ja.
Insofern kann es dann schon auch gerade im Ausland so ein Markenzeichen sein, dass man denkt, ah ja, deutscher Sound, cool. So. Mhm.
Naja, aber also mal gucken. Erstmal ist es, glaube ich, schon irgendwie schwierig als deutschsprachige Band im Ausland erfolgreich zu sein.
Ja, aber macht ja auch nichts.
Nö, macht nichts. Also es wäre natürlich schön, wenn man auch wenn die Musik einen weiteren Radius hat. Mhm. Das ist natürlich immer schön. Mhm. Aber ja, im Moment.
Es gibt immer einen Argentinier, der auf Instagram kommentiert.
Ja, okay. Ja,
komm, du Argentina. Und ich sage, ja, voll gerne. Ja, aber ich glaube, das Problem damit ist, dass so Genrebezeichnungen und so das Auffinden von gemeinsamen Elementen in Musik von verschiedenen Bands erst im Nachhinein passiert. Und ich glaube, so gleichzeitig Musik zu machen mit deutscher Sprache und im Ausland erfolgreich zu sein, wird immer unglaublich schwer sein.
Wenn überhaupt, ne?
Wenn überhaupt, ja. Aber das ist auch ehrlich gesagt gar nicht unser Anspruch.
Nee. Wobei es gerade bei dem Krautrock, dass irgendwie auch so Bands wie Faust, die dann in England auf dem Label waren und da auch irgendwie aufgenommen haben, das war jetzt auch nicht so riesen erfolgreich, aber trotzdem irgendwie so... kann es auch irgendwie ein Vorteil sein, irgendwie sowas Kurioses, diese Musik aus Deutschland, die in Kreisen, in England zum Beispiel, irgendwie auch Interesse weckt. Darauf kann man hoffen. Ja. Aber im Moment ist alles super.
Ja, erstmal den deutschen Markt klar machen, das sieht ja gerade ganz gut aus.
Ja. Ja, ist krass, über so Märkte macht man sich auch erst Gedanken, wenn man dazu gefragt wird. Binnenmarkt, europäischer Markt und so.
Wochenmarkt.
Ja, genau. auch in dem, auf eurer Website, bei dem kleinen Beschreibungstext, kommt Sven Regener vor und da habe ich mich ein bisschen gewundert. Also, dass der stolz auf euch wäre oder keine Ahnung, hinten nickt.
Das war ganz früh mal eine Konzertankündigung, die dann irgendwie von allen möglichen Leuten übernommen wurde.
Weil ich verstehe es nicht so ganz. Mit Element of Crime hat eure Musik nicht so viel zu tun, finde ich. Also eher mit FSK, Thomas Meinecke, also da würde ich schon eher hinsortieren.
Ja. Mhm. Ja, musikalisch jetzt finde ich auch, sind nicht so viele Ähnlichkeiten.
Aber das Bild war ja, dass er irgendwo hinten drin steht und im Kopf nickt. Das kann man
sich schon vorstellen. Dass er es gut findet, kann man sich vorstellen.
Ein heimlicher Fan.
Ja, oder so. Also die Vorstellung ist ja nicht so schlecht.
Nee.
Dass er da mit dem Kopf mitnickt.
Ja, das stimmt. Er ist eigentlich ein sehr kritischer, ne? So ein bisschen destruktiv.
Ich weiß nicht, auch insofern ist es
ein Riesenkompliment, wenn er im Kopf nickt.
Aber ist ja nicht die Wirklichkeit.
Nee.
Ja, das Album, die besten Jahre. euer Erstling und es ist auch echt ziemlich groß, über eine Stunde Spielzeit, 17 Songs. Wie kam es, dass ihr so lange gewartet habt und das dann alles auf ein Album gepackt? Ich meine, ihr hättet ja auch nach 8 Songs schon eins raushauen können oder nach 10 Songs.
Also wir haben ja selbst eine kleine EP aufgenommen davor, die ist auf SoundCloud. Und dann war das die erste Möglichkeit, ein Album aufzunehmen. Ich glaube, das ist auch üblich, dass man manchmal gute Songs sich aufspart für nächste Alben oder so, wenn das verteufelte zweite Album irgendwie das Material nicht wirklich kommt und dann hat man noch 5 Songs in der Hinterhand, die man dann da drauf tun kann. Aber das Gefühl war, alles jetzt raus damit, das ist irgendwie aktuell. Und dann die erste Chance, erste Platte und dann kam alles drauf. Muss man natürlich auch ein Label haben, das dann mitzieht irgendwie und sagt, okay, wir nehmen jetzt das Geld in die Hand, um eine Doppel-LP zu machen.
Gehören die denn dann auch alle wirklich eng zusammen, diese Songs? Weil das wäre ja auch eine Begründung, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie, die müssen zusammen auf ein Album kommen.
Naja, es war einfach so, also wir haben das nicht geplant, wir haben irgendwie das Material aufgenommen, das wir haben. Und dann haben wir festgestellt, wir haben rumüberlegt, irgendwie eine Platte versucht zusammenzustellen oder eine Platte und eine EP und irgendwie hat nichts Sinn ergeben. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie die Songs so ähnlich sind oder zusammenhängt oder irgendwas irgendwo wieder anknüpfen oder so. Aber irgendwie war das Gefühl eindeutig, dass es irgendwie nichts hat Sinn gemacht, außer das alles zu veröffentlichen. Einfach so als der Stand der Dinge. Es war uns irgendwie, war uns jede Aufnahme und jedes Lied gleich lieb und es hätte irgendwie keinen Sinn gemacht, irgendwas zurückzuhalten. Und wie du sagst, wir hatten die Möglichkeit, wir mussten nicht zurückhalten, deswegen war es eine große Freude, irgendwie alles raushauen zu können.
Ja, und man kann auch bei einem Konzert genug Songs spielen. Weil sonst ist oft das Problem am ersten Album, dass du nur eine Dreiviertelstunde Konzert hast. Ja. Und dann irgendwelche Songs nochmal spielst oder Coverversionen oder so.
Ja, zum Glück konnten wir lange einfach nur proben. Und dann die Songs sind aber entstanden. Das ist schon schön.
Wie geht ihr so vor, wenn ihr die Songs schreibt? Ich glaube, das seid ihr beide, richtig? Oder seid ihr? Du hältst dich raus.
Nee. Ich habe heute auch was gesagt. So, zumal bringe ich was mit ein. Aber die beiden sind natürlich, machen schon sehr viel länger Musik als ich und sind da sehr gut drin. Und manchmal werbe ich was ein und dann sagen die so,
Ja, bei Texten manchmal und so. Aber ich finde schon, dass den Prozess charakterisiert, ist, dass wir zu dritt im Proberaum sind und Musik machen. Und so. Also das ist jetzt nicht, dass jemand zu Hause ein Lied schreibt und dann das in den Proberaum bringt und wir das dann gemeinsam einüben, sondern das sind meistens Schnipsel, die uns dann im Moment gut gefallen, die wir aufnehmen und dann irgendwie später weiter verwerten oder wieder drauf zurückkommen oder so.
Wie setzt ihr das Ganze dann zusammen, wenn ihr sagt, es entsteht so sehr spontan? Ich finde, das hört man in den Texten, klingt auch öfter mal unzusammenhängend, hat dann ja auch wieder dadurch auch Reiz. Wie finden sich diese Bruchstücke zusammen?
Ja, unterschiedlich. Also oft irgendwie im ersten Moment improvisiert, irgendwie ein Satz, der hängen bleibt. Pedro kann das irgendwie sehr gut, einfach mal so einen guten Satz zu singen. Plötzlich ist er da. Und dann geht es vielleicht auch weiter. Also es gibt Songs, die relativ schnell da waren und relativ viel vom Text auch gleich mit. Und dann ist es oft so, dass man sich dann überlegt, wie es weitergehen könnte. Und dann noch die zweite Strophe. Bei mir ist eher so, dass ich das nicht so spontan machen kann. Ich muss da länger drüber nachdenken. Aber die meisten Texte sind zu ungefähr gleichen Teilen von uns beiden. Und dann eben nicht unbedingt immer gleichzeitig entstanden, sondern in so einem Prozess. Man hat irgendwie einen Anfang und dann überlegt man, wie man die Kurve kriegt.
Ja, und durch diese Schnipsel, die sich dann permanent wiederholen, kriegt es auch so was Mantramäßiges. Ne? Also das hämmert sich so in den Kopf ein.
Ja, ich glaube, so Wiederholung ist sowieso so ein Stilmittel, was wir gerne mögen, aber
Aus Faulheit? Intuitiv, oder?
Vielleicht auch aus Faulheit manchmal. Vielleicht ist es manchmal auch einfach geil, 2 Minuten lang den gleichen Akkord.
Ja, also, ja. Ich bin auch dankbar, dann kann ich besser mitsingen, wenn ich die Texte nicht merken.
Ja, aber ich glaube, dass schöne Dinge aus unterschiedlichsten Situationen und Gefühlen entstehen.
Ja, das stimmt. Also ja. Es gibt nicht immer viel Text. Das ist dann auch ganz angenehm.
Ja, eine Rezension sprach auch von den verschiedenen Bedeutungsebenen. Und das klingt dann gleich so schwer und so gewichtig. Also wie viele Bedeutungsebenen habt ihr denn pro Song? Und wie komme ich denn da dahinter,
ja, das rauszufinden? Das ist tatsächlich was wir, glaube ich, mehr in unserem Studium gelernt haben, zu formulieren, so im Nachhinein darüber zu sprechen, als vor dem Entstehungsprozess reflektiert irgendwie. Mhm. Wir können nur gemeinsam mit euch über die Songs reden und gemeinsam verschiedene Ebenen herausstellen. Also Bildebene, direkte Assoziationen, Gefühle, auch narrative Elemente. Und dann gibt es noch diese musikalischen Bauteile der Repetition oder 2 Akkorde oder so.
Ja. Genau, das sind ja alles Analyse-Sachen, also sprachlich, ja, und musikalisch. Und das macht man ja, also machen wir nicht, wenn wir jetzt irgendwie im Proberaum sind.
Genau.
Das ist eher intuitiv.
Ja. Ja. Ist trotzdem interessant, immer wieder auch andere Leute zu hören und zu lesen. Weil natürlich ist dann nichts falsch und vieles interessant und manches auch totaler Quatsch.
Ja, man kann sich dann so ein bisschen raussuchen, was man jetzt gut findet an Interpretationen und was nicht.
Ja, also ich glaube, dass es so eine wichtige Sache ist, dass unsere Texte irgendwie bewusst relativ viel Platz dem Hörer einräumen, der sich seine eigenen Gedanken machen kann und sich selbst da reinfühlen kann. Also es ist nicht so nehme ich es auf jeden Fall wahr, dass wir irgendwie klare Aussagen haben oder eine Geschichte erzählen. Das ist eher so ein sprachlicher Raum und der ist relativ offen und da kann man sich dann reinsetzen als Hörer.
Ja. Alles aber auf so einer Skala mit Abtönung, Stufen. Weiß nicht, es gibt natürlich auch das Lied, was in unserem Leben einen direkten Bezug hat. Und dann gibt es Lieder, die gar keinen direkten Bezug haben und eigentlich nur Assoziationsketten sind. Oder bei Cool bleiben, dieses, ja, einfach ist eine einfache Permutation eigentlich nur. Und dann, ja. Und dann passieren aber immer wieder schöne Dinge. Und es ist immer unterschiedlich. Und ich glaube, das ist auch wichtig.
Sind denn diese, ich nenne es jetzt mal Liebeslieder, also Metallmädchen zum Beispiel, Country Girl, würde ich jetzt mal behaupten, dass das welche sind. Sind das die direkteren, mit dem direkteren Bezug, also die weniger abstrakten?
Ich glaube, das sind eher so Zeilen, die, also einzelne Teile aus Liedern sind, haben einen persönlicheren, direkteren Bezug als andere. Das ist so, also wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt nicht so, finde ich, dass ein Song ein persönlicher Song ist und der andere ist ein assoziativerer. Es sind eher, bei mir ist es zumindest so, dass bestimmte Zeilen mir viel bedeuten. Kann ich auch nicht immer so genau sagen, warum, aber die empfinde ich als persönlich. Und die nächste Zeile ist vielleicht schon wieder so nicht so persönlich. Also da ist eher so ein feinerer Unterschied innerhalb von den Liedern, würde ich sagen.
Und warum zieht ihr es nicht konsequent durch? Also mal konsequent Karten auf den Tisch und nackig ausziehen?
Das ist bei 5000 Seiten zum Beispiel so. Mhm. Also es gibt auch die Beispiele. Aber naja, wir schreiben ja auch immer zusammen. Mhm. Oder meistens zusammen. Und dann vermischt sich das natürlich. Ich glaube, wichtig ist immer, dass es in uns resoniert. Und wenn es vielleicht in uns resoniert, dann resoniert es auch in anderen Personen, vielleicht aus anderen Gründen oder so.
Ja, und wenn man zu eindeutig jetzt irgendwie seine eigene Geschichte erzählt, ja, finde ich, glaube ich, ein bisschen langweilig.
Langweilig, ja. Gibt es auch schon genug, glaube ich, irgendwie.
immer wieder faszinierend, immer wieder aufs Neue, ja, finde ich. Ja, und dann, das eine sind die Texte und das andere, wie die Musik dazu passt. Und ich finde bei manchen Liedern, zum Beispiel Metallmädchen, ist jetzt, also wenn es da um verzweifelte oder unglückliche Liebe geht, kommt die Musik, also passt die Musik da nicht dazu, was ja vielleicht auch gerade gut ist, eben, dass es nicht so in diese Kerbe schlägt. Also es, die Musik wirkt dann eher so ein bisschen distanziert, lakonisch, gelangweilt.
Das kann ja aber auch eine Reaktion sein auf verzweifelte Liebe. Also ich finde, das würde schon, könnte schon passen. Ja. Wenn du das jetzt so sagst, dann finde ich, könnte das für mich schon gut zusammengehen. Mhm. Aber das habe ich unterbrochen, tut mir leid.
Ja, nee, also es wäre jetzt eine Antwort darauf, ja, wie das zusammenpasst.
Mhm. Aber auch da wieder vielleicht so einfach, weiß ich nicht, es wäre eine Eindeutigkeit vielleicht zu langweilig.
Mhm. Ich glaube, ja, ich glaube auch, dass es eigentlich irgendwie uns mehr Spaß macht, so unterschiedliche, also nicht unbedingt Gegensätze, aber ja, Gegensätze zusammenzustellen, irgendwie. Dass die Musik irgendwie was anderes sagt als der Text gerade. Das ist irgendwie dann, ja, ist ja nochmal komischer. Ich glaube, das finden wir gut.
Mhm. Ja, und dann vielleicht hört man dann auch genauer hin, weil das nicht so passt.
Ja.
Oder hört sich es ein zweites Mal an.
Ja. Der Song Cool bleiben, finde ich sehr cool, vor allem das Video mit den Katzen. Sind das eure Katzen?
Nein, das sind Katzen von einem befreundeten Künstler von uns, der auch das Video gemacht hat.
Okay.
Und genau, da fand ich interessant, das war uns auch nicht bewusst, dass das natürlich schon wieder so ein Ding, dass Katzen und Internet ist ja eine ganz spezielle Geschichte.
Eine Liebesgeschichte.
Die wir vorher aber auch, also natürlich hatten die auf dem Schirm, ich habe das nicht sofort drauf bezogen. Ich fand die Katzen, also wir fanden alle die Katzen super und das Video und waren damit glücklich.
Mhm. Ich glaube, die Geschichte war, dass die, dass er zuerst mit diesem Stop-Motion angefangen hat, das dann aber irgendwie nicht weitergeführt hat, weil es entweder zu aufwendig war oder die Katze hat, ist da drüber gelaufen.
Interveniert.
Und so, und hat das alles umgeschmissen und deswegen dann die Katze am Ende. So entstehen dann aber ja auch irgendwie interessante Sachen.
Also man sieht unter anderem eine Katze, die da so pennt und sich putzt in Zeitraffer.
Ja, voll süß.
Oh, wahrscheinlich irgendwie 3 Stunden draufgehalten und dann 3 Minuten draus gemacht.
Ja, so. Ich glaube schon.
Ja. Bei Cool bleiben war ich mir nicht sicher, naja, ob es da eine Message gibt. Und wenn ja, ist es die, dass ihr, ja, also das ist wirklich, wie ihr singt, immer schön cool bleiben. Ist das eine Forderung, also ein bisschen mehr Gelassenheit im Leben? Oder ist es umgekehrt eine Anklage, dass alle das von einem fordern? Man muss cool bleiben, aber es gibt eigentlich gar keinen Grund, cool zu bleiben.
Ich glaube, wenn, dann eher Ersteres.
Aber auch dann kannst du das auch wieder so verstehen, wie du es in dem Moment verstehst tatsächlich. Mhm.
Also man sollte vielleicht sich an den Katzen ein Beispiel nehmen.
Ich wollte gerade sagen, passt auch besser für Katze dann.
Ja, das ist so ein Song, der schon irgendwie am direktesten einen Inhalt hat. Oder würde, also nee, eben nicht für uns einen Inhalt hat, aber der wird oft so wahrgenommen, zu Recht, glaube ich, weil der Text halt so ist, wie er ist. Mhm. Der wirkt ja, der kommt so ein bisschen gesellschaftskritisch daher. Es war gar nicht so von uns gedacht, aber so ist es jetzt.
Ja, wir haben ja vorhin über Ebenen geredet. Das ist ein Beispiel, wo es vielleicht nicht so viele Ebenen gibt, einfach. Ja.
Aber jetzt schon. Für außen, von außen.
Ja, ja, vielleicht schon, ja.
Ja, meine Katzen sind natürlich die coolsten Tiere, die es gibt. Aber genauer betrachtet, die schlafen ja wirklich die meiste Zeit ihres Lebens. Also ich glaube, so mindestens 75% schlafen die oder dösen.
Mhm.
Ist vielleicht auch ein bisschen zu viel cool, oder? Ich meine, dann verpasst ja dann auch so ein bisschen was
im
Leben.
Das ist ja euer Katzenleben, das ist nochmal was anderes, würde ich sagen.
Ja.
Also die können das machen, würde ich sagen. Also,
willst du damit sagen, dass wir jetzt Katzen sind?
Ich meine, wenn man sich das als Vorbild nimmt, ne? Immer schön zu Hause abhängen und sich gemütlich machen.
Es aber es gibt so solche und solche Lebensentwürfe.
Hm.
Ich bin mir noch nicht sicher, aber Schlafen ist eigentlich eine sehr schöne Sache.
Essen, Schlafen und Waschzwang.
Ja. Naja, wenn man so eine Katze sieht, die sich da so entspannt, dann denkt man sich schon, die macht's richtig irgendwie.
Hm. Hm. Ja, ich würde noch über einen Song zum Schluss sprechen.
Moss von Michel. Moss von
Michel, genau. Den habe ich noch auf der Liste. Ja. Da kommt auch, da kommt eben der Slogan, die besten Jahre sind vorbei. Und das Album heißt ja auch die besten Jahre. Mhm. Das ist dann, ich meine, ihr seid relativ jung, zumindest seid ihr jetzt nicht 50, 60. Und ich finde, das ist für mich so ein Satz von so älteren Herrschaften, die immer so zurückgucken. Ne? Also die im Prinzip nie in der Gegenwart waren und dann immer, ach ja, früher war das ja alles besser und meine besten Jahre sind ja schon längst vorbei. Mhm. Und dadurch verpassen sie, jetzt mal zu gucken, was jetzt noch gehen könnte.
Ja. Also erst, der Satz war erstmal total ehrlich irgendwie. Ich habe Knieprobleme, ich kann nicht mehr joggen. Das finde ich sehr schade, ja. Das ist auch, vielen Dank für deine Mitteilung. ja, und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass die Geheimratsecken ein bisschen größer werden. Und dann kam das irgendwie so raus. Aber ich glaube, das charakterisiert viele, viele Momente im Leben, wo man sich vielleicht auch zu einer Generation zählen würde. So ein Teenager mit 20er, die ersten Kinder kriegen und dann irgendwie... Midlife-Crisis oder so. Ich glaube, da ist dieser Satz gültig in allen diesen Lebensphasen, oder?
Wann sind denn die besten Jahre eigentlich? Kann man das so...
Das weiß man ja das nie. Weiß man das weiß man erst hinterher. Ja, genau. Und dann sind sie schon vorbei. Das ist nämlich der Trick.
Ja. Ich würde mal sagen, die besten Jahre kommen noch. Kann man ja auch mal behaupten.
Ja, ja. Also, ja, bisher war super.
Wenn du das Knie nicht wäre.
Ja, das ist halt, ja, ist schon länger so.
Das kann aber doch auch noch mal besser werden.
Ja, ich bin jetzt auch ein, also man muss halt so Übungen zu Hause machen und...
Petro hat auch gerade im Auto, hat er sehr optimistisch, hat er eine sehr optimistische Sicht auf die Welt uns erzählt. Also die, du ich bist doch
eine Lanze der Meinung, für die Zukunft
die, gebrochen. Die besten Jahre immer besser, klar. Ja, ja. Sind auf dem Weg.
Na sicher, ja.
Das heißt, was habt ihr jetzt vor mit euren besten Jahren, die jetzt gerade kommen?
Erstmal weiter so wie jetzt, glaube ich. Mit den Düsseldorf Düsterboys bringen wir im Oktober ein Album raus, der Peter und ich. Und dann sind auch wieder neue Schnipsel für International Music aufgetaucht. Also ich glaube, da das kann jetzt erstmal so eine Weile weitergehen. Ja, für uns.
Mhm.
Aber vor 2020 wird ja wahrscheinlich kein neues...
International Music Album? Nee.
Ich weiß nicht, könnte eigentlich jederzeit passieren.
Alles ist
möglich, man kann es nicht so genau sagen.
Aber gibt es da nicht Auflagen von den Labels, alle 2 Jahre? Nur? Also nee. Ich kenne das so, dass die Künstler sagen, oh, ich könnte eigentlich jedes Jahr 20 Songs raushauen, aber geht halt nicht.
Andere Band, die auf Start sagt, ist Isolation Berlin. Ich glaube, die haben einen ziemlich hohen Output, auch in hoher Frequenz. Gehabt. Ich glaube, das zweite und das dritte Album kam ziemlich schnell auf den. Das ist echt ist ein Segen, bei Maurice auf dem Label zu sein, bei Staatsakt. Da geht es so wenig um Wirtschaftlichkeit und so viel um Haltung, Qualität. Ja, irgendwie Musiker sein. Er ist ja auch selbst Musiker, vielleicht kommt es da.
Okay.
Ja.
Ja, dann erstmal vielen Dank. International
Danke, Musik. Vielen Dank.
Wir freuen uns aufs Konzert heute Abend im Ranktag. Denkst du aber noch gar nicht.
Allerdings.
Ja, kommt ihr?
Ja.
Sehr gut.
Auf jeden Fall.
Im Rahmen des Ahoy-Festivals, kann man ja auch mal an der Stelle sagen.